Ich freue mich, dass wir heute zusammenkommen, um das Wort Gottes zu sehen und zu schauen, was sagt das Wort uns über das Thema Gemeinschaft. Und dieses Thema Gemeinschaft ist ja ganz grundlegend für eine Gemeinde. Wir finden das Ganze in der Apostelgeschichte gleich nach der Ausgießung des Heiligen Geistes und wir finden eine zentrale Stelle in Apostelgeschichte 2. Ich möchte dort lesen ab Vers 40, wo der Schreiber, das war ja Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, dort schreibt, Apostelgeschichte 2, Vers 40, auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Was wir hier haben, das ist ein perfektes Muster und das Programm für den Aufbau und für das Leben in einer Gemeinde. In diesem Vers 40 geht es schon los mit Evangelisation. Und die logische Folge von Evangelisation ist ja, dass Menschen, die gläubig geworden sind, die Jesus Christus gerettet hat, die wiedergeboren sind, die lassen sich dann in der Folge taufen aufgrund ihres Glaubens. Und dann kommen wir schon im Vers 42 in die interne Gemeindearbeit. Was tut denn eine Gemeinde? Um was bewegt sich denn eine Gemeinde ganz praktisch? Und dort heißt es von dieser Gemeinde, sie blieben in der Lehre der Apostel, der Gemeinschaft, dem Brotbrechen und den Gebeten. Und das griechische Wort für Gemeinschaft heißt Koinonia. Dieses Wort hat ja verschiedene Bedeutungen. Es heißt zum einen, verschiedene Menschen haben ein Ziel. Zum anderen heißt es auch Anteil haben oder Anteil. In Kolosser 1, Vers 12 sehen wir dieses Wort ja wieder, wo es heißt, mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht, also zu diesem Anteil. Und es heißt auch Teilnahme. Koinonia heißt auch Teilnahme, so wie es in Philipper 1, Vers 5 auch steht für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Also die Philipper hatten eine Teilnahme an der Gemeinschaft am Evangelium. Und dazu gehört der Umgang, das Benehmen, aber auch zur Gemeinschaft gehört auch die Absonderung oder auch die Disziplin. Und das Normale bei den Gläubigen ist Gemeinschaft in einer Gemeinde und nicht Zwietracht oder Spaltung. Gott hasst Zwietracht, Gott hasst Distanzierung. Und das Musterbeispiel dafür sehen wir in der ersten Gemeinde. Wir sehen in Apostelgeschichte 4, Vers 32, wie denn die Gemeinde aufgestellt war. Und dort lesen wir den bemerkenswerten Satz, die Gemeinde der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet die wahre Gemeinschaft denn von der Bibel her? Eine zentrale Stelle zur Erklärung von wahrer Gemeinschaft finden wir in 1. Johannes 1, Vers 3. Dort steht, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Die Bibel lehrt uns hier, dass diese Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus, die im Heiligen Geist geschieht, die durch die Reinigung mit dem Blut Jesu zustande gebracht wird, sie ist die Quelle echter Freude und Gemeinschaft. Wahre Gemeinschaft gibt diese vollkommene Freude in Jesus Christus. Das heißt, wir können uns dieser Gemeinschaft können wir uns nicht entziehen. Jesus spricht deutlich darüber in Johannes 13, Vers 8. Dort steht, da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil oder keine Gemeinschaft an mir. Und Gemeinschaft geschieht, und das sehen wir an diesem Beispiel, der Fußwaschung bei Petrus, Gemeinschaft geschieht, wenn Menschen gewaschen werden. Wenn Menschen gewaschen werden durch das Blut Jesu Christi. Das ist der entscheidende Punkt, weil wahre Gemeinschaft kann nur unter Menschen geschehen, die gewaschen sind im Blut von Jesus Christus. Wo das nicht geschieht, da kann keine biblische Gemeinschaft entstehen. Deshalb ist es sehr wichtig für uns Gläubige, dass wir uns absondern von Gemeinschaft in biblischem Sinn mit Menschen, die gar nicht gläubig sind. Wir können keine geistliche Gemeinschaft haben mit Menschen, die gar nicht wiedergeboren sind. Und diese Art der Gemeinschaft lässt uns natürlich ernsthaft Fragen stellen zur sogenannten Gemeinschaft mit Pfarrern, wenn Pfarrer ungläubig sind oder auch wenn sich Fragen stellen zur Zusammenarbeit mit der Allianz oder mit der ACK, da stellen sich diese Fragen ganz, ganz praktisch. Denn wir sehen in 1. Korinther 1, Vers 9, wo steht, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesu Christi, unseres Herrn. Hier sehen wir, dass Gemeinschaft in der Gemeinde und im Leib Jesu etwas ist und als etwas definiert wird, wo wir nicht sagen können, ja, dazu habe ich Lust oder dazu habe ich keine Lust. Wir sehen hier an dieser Stelle, dass wir durch einen Befehl Gottes berufen sind zur Gemeinschaft der Heiligen. Das heißt, dass wir untereinander Gemeinschaft ganz praktisch haben. Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi im zweiten Brief an die Philipper, im zweiten Kapitel an die Philipper, in Vers 1, ist nun bei euch eine Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes. Und in 2. Korinther 13,13 schreibt er, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Diese biblische Gemeinschaft, wie wir sie hier von Paulus auch geschrieben und definiert sehen, ist nicht eine menschlich organisierte Sache, sondern sie geschieht im Heiligen Geist. Sie geschieht, wenn ein Gläubiger im Blut des Lammes gewaschen wird, dann wird es zu einer geistlichen Realität. Das heißt, wir haben verschiedene wichtige Faktoren, dass diese Gemeinschaft überhaupt möglich ist. Faktor Nummer 1 ist, wenn jemand gläubig geworden ist und gewaschen ist. Faktor Nummer 2, wenn er mit dem Vater im Himmel versöhnt ist. Und Faktor Nummer 3, wenn er Frieden hat mit Gott durch Jesus Christus. Jetzt gibt es Grundlagen in unserer Gemeinschaft, in der Gemeinde, die eine ganz wesentliche und entscheidende Rolle spielen. Eine dieser Grundlagen, die wesentlich ist, finden wir im 1. Johannesbrief in Kapitel 1, Vers 7. Dort steht, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Das bedeutet, dass wir durch den Wandel im Licht, durch die bleibende Reinigung in der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn und mit den anderen Glaubensgeschwistern ganz praktisch leben können. In Jesaja steht, die Sünde, die uns trennt von Gott, wird die beschrieben in Jesaja 59,1. Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht hart geworden, so dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Das heißt, wahre Gemeinschaft ist nur praktisch erlebbar und auch praktizierbar, wenn Sünde aus dem Weg geräumt wird. Das, was hier Jesaja beschreibt, diese Sünde, sie trennt uns von Gott, sie trennt uns von Christus und in der Folge auch von den Gläubigen. Wenn das Blut Jesu aber dich und mich reinigt, dann wird diese Gemeinschaft wiederhergestellt. In dieser Stelle von Johannes sehen wir eine Ausschließlichkeit von biblischer Gemeinschaft. Und der Prüfpunkt für uns ist der Wandel im Licht und das Leben unter der Vergebung durch das Blut Jesu. Ich habe das Vorrecht, dass ich viel Zeit mit Jugendlichen und mit Kindern verbringen kann durch die Royal Rangers. Und diese Jugendlichen im fortgeschrittenen Alter, die fragen oft, darf ich als Christ dies oder das tun? Darf ich auf eine Faschingsveranstaltung gehen oder darf ich in das oder jenes Konzert gehen oder kann ich in diesen Film im Kino gehen? Kann ich mit den Kumpels was trinken gehen? Wie sieht es aus mit den Computerspielen? Und das sind entscheidende Fragen, die diese Jugendlichen ja umtreiben. Und das sind auch Fragen, die uns trennen können von der Gemeinschaft mit Gott, weil es gibt einfach Punkte und Orte, wenn wir dorthin gehen oder wenn wir mit bestimmten Menschen enge Gemeinschaft haben, dann haben wir keine Gemeinschaft mehr mit Gott. Und das müssen wir uns wirklich überlegen, in welchen Kreisen, in welchen Einflüssen wir uns bewegen oder was wir uns aussetzen. Und hier haben wir auch in unserem Glauben einen Ausschließlichkeitscharakter. Und dieser Ausschließlichkeitscharakter, der wird definiert von Paulus im zweiten Brief an die Korinther, in Kapitel 6. Ich möchte ab Vers 14 lesen. Dort schreibt Paulus: Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit und was hat das Licht zu schaffen mit Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit Belial? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie den Gott spricht. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, so will ich euch annehmen. Und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Und hier ist ein ganz entscheidender Punkt: Als Gläubiger, der Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist hat, können wir nicht mit Menschen oder mit Praktiken zusammenarbeiten, die Götzendienst praktizieren oder die unbiblische Grundsätze haben. Das gilt besonders für uns in der Jugendarbeit und bei unseren jungen Leuten in unseren Gemeinden. Die Bibel verbietet hier ganz deutlich, dass wir uns nicht einlassen in eine Beziehung mit Ungläubigen. Zieht nicht am gleichen Joch ist ein Ausdruck, der aus dem Aramäischen kommt. Er meint ausdrücklich auch als Hintergrund ist die Ehegemeinschaft. Diese Bibelstelle bezieht sich auch auf das Lehramt. Das heißt, ich kann nicht mit Menschen in der Verkündigung oder Evangelisation zusammenarbeiten, die nicht wiedergeboren sind oder die in Sünde leben. Warum, und diese Frage müssen wir uns ernstlich stellen, warum spricht das Neue Testament in Bezug auf Gemeinschaft so klar von der Absonderung von der Welt? Das ist ja ein besonderer Begriff, Absonderung. Wir sehen, dass durch das Blut Jesu, durch dieses vergossene Blut, sind wir in einem Geist zu einem Leib getauft. 1. Korinther 12, Vers 13 sagt es ausdrücklich. Das bedeutet, dass wir in den Leib Christi hineingefügt sind. Das bedeutet, dass wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung und wir haben infolgedessen auch Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Und jetzt ist wichtig, diese Gemeinschaft nicht zu gefährden, sondern zu erhalten. Und deshalb sagt die Bibel, dass wir uns absondern sollen, dass wir uns trennen sollen von der Sünde, dass wir uns trennen sollen von dem Zeitgeist dieser Welt, dass wir uns trennen sollen von diesen Praktiken dieser Welt, um diese Gemeinschaft zu erhalten. In dem Brief an Philemon schreibt Paulus ab dem 4. Vers: Ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich deiner gedenke in meinen Gebeten, denn ich höre von der Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn Jesus und gegenüber allen Heiligen, dass der Glaube, den wir miteinander haben, in dir kräftig werde in Erkenntnis all des Guten, das wir haben in Christus. Denn ich hatte große Freude und Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen erquickt sind durch dich, lieber Bruder. Und es ist interessant, hier schreibt Paulus in diesem Brief an Philemon über die Praxis dieser Liebe und dieser Gemeinschaft mit den Heiligen. Hier wird es ganz praktisch beschrieben. Gemeinschaft ist möglich, wenn Menschen wiedergeboren sind. Echte Gemeinschaft kann nicht gemacht werden, die kann nicht konstruiert werden. Sie entsteht, wenn Menschen zusammenkommen, die wiedergeboren sind und auf einmal spürst du und du merkst, dass du zur selben Familie gehörst. Und diese Gemeinschaft im Heiligen Geist ist Realität und wird nur durchbrochen durch Sünde. Wenn Gemeinschaft nicht möglich ist, dann habe ich drei Prüfpunkte und die möchte ich dir ans Herz legen. Diese drei Prüfpunkte prüfe ich anhand von 1. Johannes 1, Vers 7. Und ich prüfe, ich wandle nicht im Licht, dann ist Gemeinschaft nicht möglich. Oder der andere, der wandelt nicht im Licht, ist Gemeinschaft auch nicht möglich. Oder wir beide, wir wandeln nicht im Licht. Wenn aber das ausgeräumt ist, wird der Heilige Geist sofort eine Verbindung in dieser Gemeinschaft schaffen. Wir sehen in Epheser 4 ab Vers 11, wie Jesus Christus selber die Gemeinde bauen will. Und Paulus schreibt hier, dass er einige als Apostel eingesetzt hat, nämlich der Heilige Geist, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Und dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Und er schreibt dann, dass wir in der Liebe wachsen in allen Stücken zu dem Haupt hin, was Christus ist. Und von Christus aus wird der ganze Leib zusammengefügt, sodass ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke und ein Glied unterstützt das andere nach dem Maß seiner Kraft. Und das bewirkt dann, dass der Leib wächst und sich selbst auferbaut in der Liebe. Wir sehen hier ganz praktisch ein Programm von Gott für diese Gemeinschaft in der Gemeinde. Wir sehen, dass jeder Gläubige eine Berufung hat. Wir sehen auch, dass diese Berufung auch nach dem Maß des Glaubens geschieht. Und Gott wird dir einen Platz zeigen im Leib Christi, wo dein Wirkungsfeld in der Gemeinde, in dieser Gemeinschaft sein kann. Dann sehen wir, im ganzen Neuen Testament sehen wir, dass es persönliche Geistes- und Gnadengaben gibt. Wir sehen es hauptsächlich im Römerbrief, wir sehen es auch im 1. Korintherbrief. Es gibt insgesamt, wenn wir alles zusammennehmen, gibt es 21 verschiedene Gnadengaben. Und dadurch sollen wir uns gegenseitig Handreichung tun, also unterstützen, weil nicht jeder hat jede Gnadengabe durch den Heiligen Geist. Und dazu gehört auch die gegenseitige Ermahnung und Zurechtbringung, also dass wir uns gegenseitig helfen und auch korrigieren. Und bei Christen, die in diesem Prinzip leben, da ist es anders als in der Welt. Das heißt, wenn du gläubig bist, wenn du Jesus Christus anhängst, wenn du mit ihm dein Leben lebst, dann, sagt die Bibel, dann gehst du im Licht, dann wandelst du im Licht. Und sobald aber Sauerteig in eine Gemeinde oder diese Gemeinschaft einbricht, dann erlischt diese liebevolle Gemeinschaft. Wir sehen in Epheser 5, Vers 6, wo Paulus schreibt, lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Paulus schreibt hier eindringlich über die Haltung und über die Erhaltung der Gemeinschaft. Wir finden im Alten Testament bei der Behandlung von Aussatz an einem Haus klare Beispiele auf die Gemeinschaft in der Gemeinde. Wenn an einem Haus Aussatz an einem Stein gefunden wurde, dann sehen wir, was das Alte Testament dafür für eine Handlungsanweisung gibt. Und wisst ihr, dieses Haus oder auch dieser Stein ist ja ein Bild auch für die Gemeinde. Und die Dinge im Alten Testament, die Beschreibungen, die Ereignisse, die Personen sind immer eine Vorschattung für das Neue Testament und für geistliche Prinzipien für die Gemeinde oder auch für den einzelnen Gläubigen. Und wenn ein Stein an einem Haus im Alten Testament Aussatz hatte, dann wurde dieser Stein herausgenommen. Das wäre vergleichbar in der Gemeinde mit Gemeindezucht. Und dieser Stein wurde dann gereinigt. Wenn das nicht geschah, dann bestand die Gefahr, dass der Aussatz auf das ganze Haus überging und das ganze Haus abgerissen werden musste. Und das sehen wir heute auch als Gefahr für Gemeinden, die vom Sauerteig durchsäuert sind, die übernommen werden und die dann zu toten Gemeinden werden. Wir sehen dafür Beispiele weltweit. Wir sehen dann in 1. Johannes 3, Vers 3 auch eine Handlungsanweisung. Ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Das heißt, meine Verantwortung und deine Verantwortung in der Gemeinschaft, in der wahren Gemeinschaft, ist für uns, dass wir uns reinigen. Diese Gemeinschaft ist möglich, wenn Christen persönlich sich von allem reinigen, was uns trennt von Jesus Christus und gegenseitig. Und das ist eine persönliche Verantwortung eines jeden um der Gemeinschaft willen. Gemeinschaft wird dann aufrechterhalten, wenn Christen ihr altes Leben in den Tod geben, so wie es Paulus im Römerbrief Kapitel 6, Vers 11 beschreibt. Wir sehen dann in dieser Gemeinschaft, dass Gott eine Aufgabenteilung in diesem Leib, die Gemeinde wird ja als Leib beschrieben, sie wird auch als ein Bau beschrieben, wo Jesus Christus der Eckstein ist. Wir als Gläubige sind lebendige Steine oder die Gemeinde wird auch als Leuchter beschrieben, vor allem in der Offenbarung. Aber hier sehen wir, dass es eine Aufgabenteilung gibt in diesem Leib. In 1. Korinther 12, Vers 4 schreibt Paulus, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden, dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Und hier sehen wir klar eine Aufgabenteilung im Leib Jesu. Wie im 1. Korintherbrief soll jeder hier etwas haben für diese Gemeinschaft. Es wird zusammengetragen. Der ganze Leib Christi wirkt zusammen und das geschieht nur, wenn der einzelne Gläubige sein Wirkungsfeld erkennt und auch ausübt. Jeder Gläubige hat ein Maß des Glaubens. Aber es ist wie bei dem Einsammeln vom Manna im Alten Testament. Jeder bekam das Gleiche. Egal wie groß das vorhandene Gefäß war, der Gemeinschaft in der Gemeinde besteht aus dem gegenseitigen Ergänzen, aus dem gegenseitigen Helfen. Und wenn jeder dabei seine Aufgabe erfüllt, wenn du und ich die Aufgabe in der Gemeinde erfüllen, dann blüht die Gemeinde auf und wir haben die Praxis des Neuen Testamentes. Was tun wir denn, wenn es schwierig ist? Paulus kennt diese Situation in den Gemeinden sehr, sehr wohl. Und er beschreibt es in einer sehr feinen Art und Weise in Epheser 4, ab Vers 2. Er sagt da, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe und sei darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Hier spricht die Bibel deutlich davon, dass wir uns gegenseitig ertragen sollen. Und Freunde, das müssen wir lernen, das kommt nicht von alleine. Es ist notwendig, das zu lernen. Wenn wir bereit sind, im Licht zu wandeln, wie er im Licht ist, dann lernen wir dieses Ertragen, dann lernen wir in der Praxis, wie wir das tun und wie wir uns gegenseitig unterordnen, einer dem anderen. Paulus beschreibt auch, wie das denn aussieht mit der Stellung oder mit der Ehre in der Gemeinde. Er sagt im Brief an die Philipper in Kapitel 2, Vers 3, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sähe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Hier sehen wir das Prinzip der gegenseitigen Achtsamkeit und Unterordnung. Es ist nicht egal, wie es dem anderen in der Gemeinde geht. Die gegenseitige Auferbauung und diese Haltung ist die Grundlage für die wirklich lebendige und wahre Gemeinde. Den anderen im Auge zu haben und das Wohl des anderen zu suchen, das ist die Aufgabe von Gemeinschaft. Ich möchte bei diesem Thema Gemeinschaft immer wieder auf das Zentrum und auf den Dreh- und Angelpunkt unserer Gemeinschaft zurückkommen. Und das ist ja kein System, diese Gemeinschaft, das ist eine Person. Unsere Gemeinschaft dreht sich um eine Person und das ist Jesus Christus. Und weil wir die Gemeinschaft mit Jesus Christus haben, können wir auch Gemeinschaft untereinander haben. Das heißt, unsere Gemeinschaft ist begründet auf eine Person und auf sein Beispiel. Das Bewusstsein dieser Gemeinschaft wurzelt in dem Bewusstsein, dass wir in Jesus Christus sind. Weil wir im Glauben mit ihm vereint sind, ist es auch möglich, dass wir auch in der Liebe miteinander verbunden sind. Und die Praxis dieser Gemeinschaft besteht auch in einem Dienst gegenüber meinen Geschwistern. Paulus beschreibt es auch als einen opferbereiten Dienst meinen Geschwistern, also es kostet etwas, das zu tun. Und Paulus hat es an verschiedenen Stellen anhand des Beispiels des Leibes und der Glieder erklärt. Es ist aber die Frage, wie drückt sich denn diese Gemeinschaft in der Praxis aus? Wie sieht denn das aus? Und das zeigt sich am allerbesten an diesem Wort einander. Dieses Wort einander finden wir in ganz vielen verschiedenen Bibelstellen. Ich möchte euch hierfür einige Bibelstellen geben, auch zum Nachlesen, zum Studium. Paulus sagt in Römer 12, Vers 10, liebt einander. Oder Römer 12, Vers 16, lebt in Harmonie miteinander. Oder Römer 15, Vers 7, nehmt einander auf. Er sagt, ermahnt einander in Römer 15, Vers 14. Oder tragt Sorge füreinander in 1. Korinther 12, Vers 25. Er sagt in Galater 5, Vers 13, dient einander. Er sagt in Galater 6, Vers 2, trage einer des anderen Lasten. Oder seid geduldig miteinander in Epheser 4, Vers 2. Er sagt, seid gütig zueinander in Epheser 4, Vers 32. Vergebt einander, Epheser 4. Singt miteinander Loblieder. Achte einer den anderen höher als euch selbst oder achtet einander höher als euch selbst. Redet die Wahrheit miteinander in Kolosser 3, Vers 9. Oder ermuntert euch einander gegenseitig, 1. Thessalonicher 4, Vers 18. Er sagt, strebt nach dem Guten füreinander, reizt einander an zur Liebe und zu den guten Werken, Hebräer 10, Vers 24. Oder auch bekennt einander die Sünden, Jakobus 5. Betet füreinander, Jakobus 5. Seid gastfrei gegeneinander, seid demütig gegeneinander, 1. Petrus 5. Wir sehen hier an so vielen Stellen, was wir uns gegenseitig an Hilfestellung, an Korrektur, an Unterordnung geben sollen. Und das ist so dieses Grundkonstrukt für eine gesunde Gemeinschaft, für eine gesunde Gemeinde. Ich möchte nochmal zurückkommen auf diesen Kernvers zu diesem Thema in 1. Johannes 1, Vers 7, wo der Johannes schreibt, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Das heißt, die ganz praktischen Anweisungen für Gemeinschaft in der Praxis lassen sich auf drei Schwerpunkte konzentrieren. Der erste Schwerpunkt ist gelebte Jüngerschaft, gelebte Nachfolge. Der zweite Schwerpunkt möchte ich bezeichnen als gegenseitige Verantwortlichkeit. Und der dritte Schwerpunkt, der ist gegründet auf diese zwei vorgehenden Schwerpunkte, das ist freudiges Dienen, dass wir es in die Praxis umsetzen. Und eine gesunde Gemeinde liefert nicht nur den Rahmen für den christlichen Dienst, sie bietet auch ihren Gliedern einen geistlichen Schutz. Und dieser geistliche Schutz ist so wertvoll und so notwendig für dich und auch für unsere Familien. Das christliche Leben soll nicht in Isolation, sondern in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen geführt werden. Und wir sehen ja dieses Beispiel auch, was Jesus bringt, ein Schaf, was sich von der Herde entfernt oder was von der Herde entfernt wird, das wird sehr, sehr leicht zur Beute. Und gerade in dieser Zeit, in diesen schwierigen Zeiten, auch mit Corona und alles, was hier auf uns einstürmt, da finde ich immer wieder, und das ist wirklich zum Heulen, ich finde immer wieder Christen, die sich absondern, die isoliert sind, die sich abspalten und ganz alleine irgendwo in der Steppe stehen. Deshalb, das Wort Gottes fordert uns eindeutig auf und fordert uns heraus, regelmäßig die örtliche Gemeinde zu besuchen und sich ganz praktisch an der Gemeinde zu beteiligen. Petrus schreibt es in seinem ersten Brief in Kapitel 3, Vers 8, er sagt, endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig und demütig. Und dieses Gleichgesinntes meint, dass wir das gleiche Ziel haben in der Gemeinschaft. Wir können diese Gemeinschaft aufrichten im Heiligen Geist, aber wir brauchen als Grundlage die Reinigung des Blutes Jesu und dass wir beständig in diesem Licht wandeln. Dieses Licht ist vor allem auch das Wort Gottes, was einfach Licht in unser Leben und Wahrheit und Klarheit hineinbringt. Ich möchte jetzt einen Vers mit euch anschauen aus Hebräer 10, Vers 24. Und dort steht geschrieben, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Dieser Tag, der hier geschrieben ist, das ist der Tag der Wiederkunft Jesu oder der Entrückung der Heiligen. Und der Schreiber des Hebräerbriefes ermahnt uns, dass wir in der Versammlung, in der Gemeinde, dass wir diese Gemeinschaft so leben, dass wir uns gegenseitig ermahnen umso mehr, als wir diesem Tag, diesem Ende entgegengehen. Und ich sehe hier eine große Verantwortung bei mir und bei dir, dass wir gegenseitig aufeinander aufpassen, dass wir Acht haben, dass der andere uns nicht egal ist. Und wenn jemand überfordert ist, wenn jemand überlastet ist, dann ist es deine und meine Aufgabe, uns gegenseitig zu helfen, uns zurechtzubringen und uns gegenseitig aufzubauen. Diese Fähigkeit, einander zu ermahnen, das muss gelernt werden. Das kann man nicht einfach so aus dem Stand machen. Da gehört auch etwas Weisheit dazu, aber die gibt uns der Heilige Geist gern, so wie es der Jakobusbrief auch schreibt. Wem Weisheit mangelt, der bitte Gott und es wird ihm gegeben werden. Diese Fähigkeit, auch gegenseitig sich richtig zu ermahnen, wird von Paulus ganz, ganz deutlich auch betont in Römer 15, Vers 11. Er schreibt dort: Ich weiß aber selbst sehr wohl von euch, liebe Brüder, dass auch ihr selber voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, sodass ihr euch untereinander ermahnen könnt. Und dieses Ermahnen, das ist etwas sehr, sehr Gesundes. Das heißt, wir brauchen hier nicht weichlich und schwammig und kitschig und humanistisch vorgehen, sondern uns gegenseitig schärfen, wie die Sprüche uns zum Beispiel sagt, wo es heißt, ein Messer wetzt das andere oder ein Stein schleift den anderen und ein Mann den anderen. Diese Dinge werden ausgetragen um der Gemeinschaft willen. In der heutigen Zeit hat die humanistische Linie in Gemeinden eine klare Haltung gegenüber der Sünde oft verdrängt und auf die Seite geschoben. Paulus gibt in der Gemeinschaft bei diesem Thema ein ganz klares Beispiel für die Praxis von Gemeindezucht und auch von Zurechtbringung in einer Gemeinde. Er schreibt im 1. Korinther 5, Abvers 9: Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit den Unzüchtigen. Damit meine ich nicht allgemein die Unzüchtigen in dieser Welt oder die Geizigen oder Räuber oder Götzendiener, sonst müsstet ihr ja die Welt räumen. Vielmehr habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder ein Geiziger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit so einem sollt ihr auch nicht essen. Denn was gehen mich die draußen an, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Gott aber wird die draußen sind richten. Verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte. Die Bibel vergleicht Sünde an vielen Stellen mit Sauerteig. Und es ist wie bei einer Krankheit, wir müssen wegen der Ansteckungsgefahr das Böse hinaustun, damit die anderen nicht angesteckt werden. Gemeindezucht dient dazu, dass die Gemeinschaft erhalten bleibt. Und das geht nicht vor Gott, dass Sünde und Gemeinschaft vor Gott Bestand hat. Und oft sind Menschen so humanistisch eingestellt, dass man lieber das Böse lässt und damit eine ganze Gemeinde beschmutzt. Aber der Hebräerbrief, der schreibt über diese Situation, er schreibt in Hebräer 12, 12: Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Das heißt, du brauchst Rückgrat, du brauchst Stärke, geistliche Stärke, auch Reife und Erwachsensein in Christus, so etwas zu tun. Auch hier sollen wir das, was erschlafft ist, was schwach geworden ist, was wankend ist, in den Gemeinden neu stabilisieren und stärken. Jetzt sehen wir eine besondere Art von Gemeinschaft, zum Beispiel beim Abendmahl. Und wie sehen wir denn diese Schwerpunkte der Gemeinschaft beim Abendmahl? Wie sieht denn das aus ganz praktisch? In 1. Korinther 10, Vers 16 schreibt Paulus: Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Die Frage ist, wer gehört nach dieser Stelle zu dieser Gemeinschaft im Blut Jesu Christi? Das sind doch gläubige, wiedergeborene Menschen, welche den Götzendienst, welche die Habsucht abgelegt haben, die gereinigt sind durch das Blut Jesu. Paulus sagt hier, dass wir lernen müssen zu fliehen, dass wir nichts an Gemeinschaft haben mit diesen Dingen. Und das ist die Basis und die Grundlage der Gemeinschaft mit dem Blut Jesu. Dorthin gehören wirklich beim Abendmahl nur die Heiligen, die Wiedergeborenen, die wirklich Glieder des Leibes sind, die ihr Leben gereinigt haben im Blut des Lammes. Das Abendmahl und die Gemeinschaft im Abendmahl mit Jesus Christus und untereinander ist eine ganz exklusive Sache, die wirklich nur für wiedergeborene Menschen ist. Paulus schreibt an die Philipper in Kapitel 3, Vers 10, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und zu seinem Tod gleichgestaltet zu werden. Paulus beschreibt hier eine Gemeinschaft mit den Leiden um der Nachfolge Jesu willen. Das ist eine Sache, die wir, ich denke, in Zukunft noch lernen müssen, weil das widerspricht jedem Hochmut, auch dem geistlichen Hochmut. Und dieser untere Weg ist der Normalweg der Gemeinde Jesu. Es ist der Weg der Nachfolge des Kreuzes Jesu. Ein Beispiel dieser Haltung sehen wir schon im Alten Testament in der Person von Mose. Und es wird beschrieben in Hebräer 11, wo auch dieses bekannte Kapitel ist über den Glauben und die Männer und Frauen, die uns als Beispiele genannt werden. Und hier wird über Mose und seine geistliche Haltung geschrieben, Hebräer 11, Vers 24. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharaos gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde zu haben. Was war bei Mose in der Praxis zu sehen? Mose hat ganz bewusst auf die Karriere in Ägypten verzichtet, um der Gemeinschaft mit dem Volk Gottes willen. Mose wollte ganz bewusst nicht zu dieser Welt und zu diesem ägyptischen Herrschaftssystem gehören. Er wollte kein Kind dieser Welt sein. Er wollte das Blendwerk dieser Pracht des Königshofes von Ägypten, wollte er keine Gemeinschaft haben. Er wollte die Schmach des Christus tragen. Und wir sehen hier, auch in diesen Gemeinden, die in der Offenbarung beschrieben werden, sehen wir in Offenbarung 2, ab Vers 1, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt der, da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Wir sehen hier, dass die Gemeinde ganz klar als goldener Leuchter bezeichnet wird. Inmitten dieses Leuchters der Gemeinde ist in der Mitte Jesus Christus. Er ist der Gründer der Gemeinde. Er ist der Dreh- und Angelpunkt der Gemeinde. Er ist der, der die Gemeinde erhält. Er ist der Mittelpunkt der Gemeinde. Und das macht die Gemeinschaft in der Gemeinde auch so wertvoll, weil Jesus Christus mittendrin ist. Er ist das Zentrum jeder Gemeinde. Und wenn jemand diese Gemeinschaft bricht, dann geht er ganz bewusst oder unbewusst auch Jesus aus dem Weg. Deshalb muss es auch uns, den Gläubigen, so wichtig sein, in diesem Leuchter zu leben, in dieser Gemeinschaft der Heiligen zu leben, weil dort begegnen wir Jesus Christus. Jesus sagt ja, kurz bevor er auch ins Leiden und ans Kreuz geht, im Johannesevangelium in Kapitel 15, Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Und Jesus sagt in diesem kurzen Satz und erklärt, was wahre Gemeinschaft ist, dass diese wahre Liebe, die durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist, das ist das Zentrum auch unserer Gemeinschaft, diese wahre Liebe. Das zeigt sich nicht am ehesten in einer äußerlichen Umarmung in der Gemeinde, sondern es zeigt sich in der gegenseitigen Handreichung, in der gegenseitigen Wertschätzung und tiefen Liebe in der Gemeinde. Diese Liebe ist auch ein Zeugnis für die Menschen von draußen, für die ungläubigen Menschen in der Welt. Derjenige, der die Gemeinschaft herstellt und der sie erhält und der sie beflügelt, ist Jesus Christus selber. Er tut es durch den Heiligen Geist in uns. Der König David, der ja von den 150 Psalmen hat er 73 geschrieben, hat in dem folgenden Psalm eine wunderschöne Beschreibung der Gemeinschaft in der Gemeinde wiedergegeben. Und zwar in Psalm 133. Dort steht ab Vers 1, siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides. wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort verheißt der Herr den Segen und Leben bis in Ewigkeit. Und hier wird dieses Geheimnis der Gemeinde, dieser Gemeinschaft beschrieben, wenn Brüder, und damit sind auch die Schwestern gemeint, einträchtig beisammen wohnen. Fein und lieblich, da fließt dieses Öl. Es ist eine Beschreibung des Heiligen Geistes. Das Öl fließt vom Haupt. Wer ist denn dieses Haupt? Dieses Haupt ist ein Bild auf Jesus Christus. Niemand anderes ist das Haupt der Gemeinde als nur Jesus Christus. Und es fließt bis zum Saum seiner Kleider. Wenn wir an diese Frau denken, die blutflüssig war im Neuen Testament, dann ist der Saum dieser Ort, wo den Menschen Hilfen angeboten wird, wo Menschen Hilfe empfangen. Sie hat den Saum von dem Kleid von Jesus berührt und sie wurde sofort geheilt. Und wo es fein und lieblich zugeht, dort fließt dieses feine Öl, dort ist die Fülle des Segens Jesu, dort ist die Fülle des Heiligen Geistes, dort ist Leben in Ewigkeit, dort bekehren sich auch Menschen und werden wiedergeboren. Dort sehen die Menschen, dass es echte Gemeinschaft gibt. Aber die wahre Gemeinschaft, wie das Neue Testament sie auch beschreibt, hat am allermeisten mit der Treue zu tun. Der Herr hat uns in der ersten Linie dazu gerufen, treu zu sein. Paulus schreibt es im ersten Brief an die Korinther in Kapitel 4, Vers 2. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Wir haben nicht den Befehl Gottes, dass in der Gemeinde etwas geschieht. Und Missionare dürfen auch nicht nach dem beurteilt werden, was ich mal so als amerikanisches Erfolgsdenken bezeichnen möchte. Gemeinde dürfen nicht nach Erfolg oder nach Zahlen beurteilt werden. Wenn Menschen, die wiedergeboren sind, in Jesus Christus treu ihren Weg gehen, wird der Herr für die Frucht und die Ergebnisse sorgen. Und diese Treue, die gilt auch für uns als Gemeinde. Timotheus, dieser Jünger von Paulus, ist uns hier für die Gemeinschaft und für die Gemeinde ein sehr großes Vorbild. Paulus schreibt an ihn im ersten Brief, in Kapitel 4, Vers 12, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist, durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Dies lasse deine Sorge sein, damit gehe um, damit dein Fortschreiten allen offenbar werde. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken, denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Ist interessant, diese Aufzählung von Paulus beginnt mit dem Wort Gottes. Und es zeigt uns, dass wir in der Gemeinde Männer und Frauen des Wortes sein müssen. Alle Erweckungen und alles, was wir sehen in diesen vergangenen Jahrhunderten, was Erweckungen waren, das geschah durch Menschen des Wortes. Wenn wir das Wort Gottes studieren, dann verstehen wir, was Gemeinschaft ist. Dann verstehen wir, was das vollkommene Opfer Jesu ist. Wir verstehen im Wort Gottes, was unser Platz am Leib Jesu ist. Wir verstehen das Maß des Glaubens. Wir verstehen, was die Gnadengaben sind. Wir verstehen dann auch, wie wir selber auf uns Acht haben können. Und dann auch in der Folge, wie wir auf den anderen Acht haben können. Wir lernen, den anderen zu ertragen. Wir lernen, uns etwas sagen zu lassen, auch von den anderen. Und der Beginn dieser Gemeinschaft ist, wenn ich selber die Voraussetzungen ganz persönlich ernst nehme und diese Gemeinschaft in mir ganz persönlich mit dem Herrn Jesus Christus vollziehe. Apostelgeschichte 4, Vers 32 sagt ja, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Und dieser Zustand einer Gemeinde, das ist die wahre Definition für Gemeinschaft. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du es auch klar definiert hast, dass du gesagt hast, was Gemeinschaft ist und wie du dir Gemeinschaft vorstellst. Und ich danke dir, dass du uns lehrst in den Gemeinden, in unseren Familien, aber auch ganz persönlich im Glauben, dass du uns lehrst, wie wir es tun, was die nächsten Schritte sind. Ich danke dir, dass du uns hilfst, dass du uns Weisheit auch gibst, in den Gemeinden das zu praktizieren. Und wir geben dir allein alle Ehre. Amen.